Dementsprechend, ja, haben wir mehrere Kernzielgruppen. Einmal halt akut, also du hast akuten Bedarf. Dann natürlich chronisch erkrankte Menschen und das sind auch nicht nur Ältere, also da vertut man sich auch. Gerade Krankheiten wie Diabetes oder so, das passiert durchaus schon auch in jungen Jahren und das wirst du auch einfach nicht mehr los.
Hast du da Zahlen im Kopf? Also weißt du irgendwie in Deutschland, wie viele chronisch Kranke, wie viel?
Ja, die Hälfte der Deutschen ist wenigstens an einer chronischen Erkrankung erkrankt.
Ich habe heute Dorit Postdorf bei uns zu Gast. Sie ist die CMO bei der Online-Apotheke Doc Morris. Ich spreche mit ihr über ihre Strategie für Doc Morris, über die wichtigsten Themen, die sie als CMO 2025 spannend findet und ob sie vielleicht eher Upper oder Lower Funnel ist oder eher Push oder eher Pull Marketing mag. All das finden wir heute heraus. Erstmal herzlich willkommen. Ich bin Christoph Bosek und du hast eingeschaltet bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Schön, dass du dabei bist. Wer uns noch nicht abonniert hat, sollte das jetzt nachholen. Jede Woche gibt es mindestens ein großartiges neues Gespräch mit tollen Gästen aus der Digitalisierung. Und damit du heute nochmal Probe hören kannst, fangen wir jetzt am besten an. Liebe Dorit, kurze Intro, damit wir mehr Zeit zum Reden haben. Danke erstmal, dass du bei uns bist. Auch an dich erstmal ein herzliches Willkommen.
Vielen lieben Dank, Christoph, für die Einladung. Es ist mir eine große Freude, heute bei dir zu sein. Haben uns ja ein paar Tage eigentlich viel zu lange nicht mehr gesehen und jetzt sehen und hören, das ist doch eine Mega-Kombination.
Da fällt mir sofort ein, dass du auch immer jemand bist, der sagt, lass uns mal einen Kaffee zusammen trinken. Also gerade auch dieses sich mal sehen und mal updaten, auch ohne Agenda, aber zum Synchronisieren und zum Raushören, was der andere so fühlt. Ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen mit dir verbunden. Das ist so ein Markenzeichen von dir, zumindest in der Corona-Zeit gewesen. Ich weiß nicht, ob du es immer noch machst, kannst du uns gleich mal erzählen. Aber wir sind uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ich glaube, das erste Mal bei ProSiebens NuCom und auch jetzt. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz einordnen, was hast du vor Doc Morris gemacht und wie ist dein Weg dann in die Versandapothekenwelt gekommen?
Ja, vielleicht um den Punkt aufzugreifen, dass ich ein großer Freund nicht nur von Kaffee bin, ich glaube, das ist allseits bekannt, aber sowohl von realen als auch virtuellen Kaffeetreffen, um einfach mal zu sprechen. Meine Oma, finde ich, hat mal, sie hat viele schlaue Sachen eh gesagt, aber eine Sache, die sie mal gesagt hat, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und ich finde, da ist viel Wahres dran und in der Regel, manchmal hat man ja auch diese ganzen Slacks und E-Mails und dann geht's hin und her. Und in der Regel, wenn man einfach mal gesprochen hat, sind die meisten Dinge sehr schnell besprochen und meistens dann auch gelöst. Von daher, ja, bin ein großer Freund des Sprechens in der Tat. Und eine Kaffeetante. Zu deiner Frage, was habe ich vor meiner Zeit bei Doc Morris gemacht und wie bin ich zu Doc Morris gekommen? Wenn man so auf mein Geburtsdatum guckt oder auch in LinkedIn, sieht man ja, ich bin jetzt nicht erst seit 3 Tagen im Geschäft, also da kommt ja schon jetzt einige Jährchen zusammen. Ich bin damals nach der Universität gestartet als Strategieberaterin bei Roland Berger, wollte das 1, 2 Jahre machen, weil es hieß steile Lernkurve und irgendwie auch schicker Lifestyle. Und aus den 2 Jahren sind 11 geworden, einfach dadurch, dass ja die Zeit irgendwie wie im Fluge vergangen ist und ich eine Menge spannender Projekte hatte, viele internationale Einsätze und dementsprechend so die erste Dekade meiner beruflichen Laufbahn in der Strategieberatung gewesen bin und genau am Ende auch eine längere Zeit im Mittleren Osten damals. Also ja, etwas, woran ich sehr, sehr gerne immer wieder zurückdenke und auch immer für die Kaffeetreffen das ein oder andere Anekdötchen habe, gerade aus der Mittleren Ostenzeit. Ich bin dann aus privaten Gründen zurück nach Deutschland gegangen und habe eine Zeit lang für C&A gearbeitet, also großes Corporate-Umfeld, viele Mitarbeiter, Offline-, Online-Geschäft. Hab das über 4 Jahre gemacht, habe dann einfach auch gemerkt, wird Zeit für was Neues und vor allem eben auch mal so richtig E-Commerce machen. Fashion AI war das Thema, das mich damals getriggert hat, wo ich nicht all das, was ich mir so vorgestellt hatte bei C&A, auf die Straße bringen konnte und bin deswegen zur Outfittery dann gegangen, die ja heute noch, aber vor allem damals zu einem der innovativsten Unternehmen, gerade wenn es auch um Fashion ging. Curated Shopping war ja ein großes Thema. War da in der Commercial, also CCO bei Outfittery. Bin dann, und da haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt, Christoph, zu Newcom gegangen, also dem Holding-Konstrukt für alle digitalen Geschäftsmodelle, die damals der ProSiebenSat.1-Konzern zusammengekauft hatte. Dazu zählen Verivox, damals auch noch Amorelie zum Beispiel, Flaconi, Jochen Schweizer MyDays, und habe dann auch eine Zeit lang fest bei Flaconi als Chief Commercial Officer gearbeitet die letzten Jahre. Und ja, dann war es irgendwie, wie es dann so ist, das eine hört auf, das andere geht los, war es Zeit für was ganz Neues, und habe dann lange auch überlegt, was mache ich als Nächstes, habe mich dann mit dem Gesundheitsmarkt in Deutschland beschäftigt, und dieses Wort Purpose ist ja fast schon, ja, übernutzt, um es sozusagen, würde ich sagen, abgenutzt, aber alle reden von Purpose, und ich habe mich dann gefragt, mit Digitalisierung, sei es nun der klassische E-Commerce, aber sei es vor eben auch Digitalisierung im weiteren Sinne, wo kann man denn da oder wo müssten wir auch als Deutschland da deutlich mehr bewegen? Und da ist die Gesundheitsbranche für mich nach Abbau von Bürokratie im allgemeinen öffentlichen Bereich mit Sicherheit einer der Schwerpunkte, wo man mit Digitalisierung mehr machen sollte und auch vor allem kann. Ja, und so kam es dann zu Doc Morris, und jetzt bin ich schon über ein Jahr, auch da wieder die Zeit, time flies, die Zeit rennt, seit über einem Jahr als Chief Marketing Officer bei Doc Morris.
Also du hast mir deine Antwort auf den Punkt gegeben. Ich kann jetzt direkt meine fertige Folgefrage stellen. Das ist erstmal schon mal sozusagen ein guter erster Eindruck als Gästin. Als du dann vor einem guten Jahr bei Doc Morris angefangen hast, beschreib mal den Status von Doc Morris. Was war sozusagen, wie hast du das davor gefunden? Und wie würdest du uns zusammenfassen, wie das Mission Statement aussah? Also wahrscheinlich kriegt man als CMO auch wie so einen Brief, da steht dann drin, und das ist die Wahrheit, das ist dein Auftrag. Und einmal nach dem Durchlesen, dann wird er verbrannt automatisch. Aber du kannst uns sicher nochmal zusammen erzählen, was da so drin gestanden hat.
Als ich im letzten Jahr zu Doc Morris dazugestoßen bin, und das war auch einer der Auslöser, warum ich unbedingt diesen Job haben wollte, ist vermutlich einer der größten Meilensteine nicht nur in der Unternehmensgeschichte gewesen, sondern auch in der Gesundheitsbranche. Man hat über 20 Jahre sich über die Einführung des E-Rezeptes unterhalten. Also die Möglichkeit, über deine Gesundheitskarte oder Krankenkassenkarte eben deine Rezepte zu erhalten und diese, ob in einer stationären Apotheke oder einer Online-Apotheke, sie digital dann einzulösen. Und dieser Launch dieses E-Rezeptes ist auch mehrfach dann verschoben worden. Und der große Tag, dass es dann kam, war der 1.1.2024. Und dann war es da das E-Rezept, und da war natürlich dann die Frage, die stationären Apotheken hatten mit so einem Steckkasten eine Lösung, also die konnten dann direkt ab dem 1.1. diese E-Rezepte auch verarbeiten. Für uns Online-Apotheken gab es keine vorgefertigte Lösung, sondern die musste von uns, also wir haben das auch zusammen mit den anderen Shop-Apotheken, die es so im deutschen Markt gibt, auch zusammen entwickelt. Wir haben uns halt gesagt, das kann halt nicht sein, denn die Lösung, die im Einsatz war von Januar bis April, war in der Tat, du musstest den Arzt bitten, dein E-Rezept auszudrucken, damit du es dann via QR-Code-Scanner bei uns mit der App einlösen konntest. Und ich meine, meine Güte, das ist Digitalisierung to its best. Also sehr, sehr schwierig. Und dementsprechend haben wir einen voll digitalen Einlöseweg über die App, über eine NFC-Schnittstellenlösung dann entwickelt und diese am 18. April letzten Jahres gelauncht. Und von daher, du fragtest mich, wie war es, als du ankamst? Es war massiv viel Druck, ohne Frage. Aber ich denke, es hätte nicht spannender sein können, weil so viel Energie in dem Unternehmen zu dem Zeitpunkt, also jetzt heute auch noch, aber zu diesem Zeitpunkt natürlich gesteckt hat, weil wir alle wussten, wir bringen da was Krasses, Neues raus, was es so auch überhaupt noch nicht gibt, was ein maximaler Digitalisierungsschub ist. Und ja, nicht nur es technisch möglich zu machen, die Lösung anzubieten, sondern auch vor allem es 80 oder mehr als 80 Millionen Deutschen zu erklären, dass es das jetzt gibt und wie einfach es funktioniert. Das sind natürlich auch für so einen Marketier, der schon ein paar Tage im Geschäft ist wie ich, schon nochmal eine ganz andere und sehr, sehr spannende Herausforderung, sich da Lösungen, Kampagnen, Ansätze vereinfallen zu lassen.
Jetzt bin ich vielleicht noch ein bisschen eins der wenigen Themen, wo ich unterdurchschnittlich alt bin, als eure Kernzielgruppe, könnte ich mir vorstellen. Aber ich kenne mich irgendwie gut mit Digitalisierung aus. Du hast gerade gesagt, es gibt 80 Millionen potenzielle KundInnen in Deutschland. Ein paar mehr. Trotzdem bin selbst ich glaube, ich habe jetzt noch kein E-Rezept selbst verwendet. Wie einfach hat sich's denn herausgestellt? Haben die Leute drauf gewartet und sagen, jetzt benutzt fast jeder noch ihr Rezept? Oder ist das genau wie bei mir eigentlich immer noch so eine Geschichte? Eigentlich müsste man jeden mal an die Hand nehmen und das einmal zeigen, wie einfach das ist. Und wenn man das nicht schafft, dann wird es sehr, sehr langsam trotzdem adaptiert.
Also die Durchdringung des E-Rezeptes ist bei nahezu 100%, weil es einfach der Standard ist. Du kommst ja sonst gar nicht mehr, außer du bist privat versichert oder brauchst irgendwelche Betäubungsmittel. Also es gibt halt Ausnahmen, die weiterhin in Papierform ausgestellt werden. Aber der Rest ist E-Rezept. Punkt.
Ah, spannend. Ja, ich bin privat versichert, vielleicht deshalb, weil ich dachte, mir hat es auch noch keiner angeboten, aber das, okay, das erklärt einiges. Okay.
Ja, das heißt, es gibt halt so Bubbles, ne, vor allem auch Beamtenbubbles oder ne, Privatversicherten, weil Selbstständigkeiten, die haben wenig Kontakt. Für alle anderen in den gesetzlichen Krankenkassen ist es der Standard, ist es die Realität und die ist angekommen. Jetzt ist nur die Frage, machst du es eben, indem du dein Krankenkassenkärtchen in der stationären Apotheke vor Ort abgibst, oder nutzt du wirklich den einfachen digitalen Weg, machst die App auf, hältst die Karte dran, nun lässt es einlesen, und dann ist es wie ein E-Commerce-Checkout-Prozess, und dann kriegst du es im Paket am nächsten Tag halt zu deinen Händen geliefert. Das in der Tat entwickelt sich auch gut. Und gleichermaßen ist es natürlich etwas, was viele Leute neu lernen müssen. Und was wir auch schon merken, ist, es ist ein Schritt, sich eine weitere App runterzuladen und diese App auch zu nutzen und sich mit diesem Prozess, ja, auseinanderzusetzen und es zu machen. Wir sehen gerade bei denen, die es einmal gemacht haben, sehr, sehr hohe Raten an Leuten, die es dann wieder machen. Ich glaube, wenn du es einmal gemacht hast und gemerkt hast, Mensch, ich habe mir die Zeit gespart, zur Apotheke zu gehen und ne, konnte es auch einfach, weiß nicht, am Wochenende machen. Und vor allem auch, du kannst es für deine Familie mitmachen. Also du brauchst eben nur die Krankenkassenkarte, und dann wird natürlich auch ein PIN und so verschickt, die Sicherheitsmaßnahmen. Aber du bist natürlich maximal flexibel in dieser Caretaker, wie wir sie nennen, in dieser Pflegesituation, von denen wir massiv ja viele in Deutschland haben. Also das war eine Zahl, die mich persönlich sehr überrascht hat, wie viele Leute pflegebedürftig sind und wie viele Menschen entsprechend diejenigen sind, die nach anderen Familienmitgliedern schauen. Und das macht natürlich es sehr, sehr einfach, weil du nicht an Öffnungszeiten gebunden bist, oder eben auch in ländlichen Regionen nicht erstmal 30 Kilometer bis zur nächsten Apotheke fahren musst, um dann ein Rezept einzulösen, sondern du kannst es, ich sag mal, bequem aus dem Bett, vom Sofa oder auch direkt beim Arzt machen. Und das ist schon was, wo wir jetzt sehen, die Leute, die es gemacht haben, da setzt es sich durch. Aber klar, du musst natürlich einmal den ersten Schritt gehen.
Die Caretaker sind, glaube ich, ein gutes Beispiel, die wahrscheinlich auch viel Folgerezepte, regelmäßige Bestellungen und so weiter haben. Was bestimmt spannend ist, muss man die in der Kommunikation dann auch nochmal irgendwie anders erreichen? Oder wir sind jetzt schon direkt ins Thema gegangen, was sind so eure großen Marketingkanäle und mit welchen Hypothesen kann man euer Marketing so ein bisschen zusammenfassen? Also ja, was ist so eine Elevator-Pitch, wie eure Marketingstrategie aussieht.
Für den Bereich RX machen wir sehr, sehr viel above the
RX ist
line.
rezeptpflichtig, ne?
Genau, Entschuldigung, genau. Rezeptpflichtige Medikamente für den Bereich machen wir sehr viel above the line, weil da der Aufklärungsbedarf eben noch größer ist als, Mensch, wir sind eine Online-Apotheke, du brauchst ein Nasenspray, komm eben kurz vorbei und pack's in den Warenkorb. Ich glaube, das hat, wir sind 25 Jahre jetzt im Markt, wir feiern dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Das hat eigentlich jeder verstanden, dass das geht und wie das geht. Dementsprechend, ja, haben wir mehrere Kernzielgruppen. Einmal halt akut, also du hast akuten Bedarf. Dann natürlich chronisch erkrankte Menschen und das sind auch nicht nur Ältere, also da vertut man sich auch. Gerade Krankheiten wie Diabetes oder so, das passiert durchaus schon auch in jungen Jahren und das wirst du auch einfach nicht mehr los.
Hast du da Zahlen im Kopf? Also weißt du irgendwie in Deutschland, wie viele chronisch Kranke, wie viel?
Ja, die Hälfte der Deutschen ist wenigstens an einer chronischen Erkrankung erkrankt. Da gibt es natürlich sehr schwere Geschichten, ne, aber gerade Dinge wie Diabetes sind sehr, sehr weit verbreitet und sind eben auch nicht nur, weiß ich nicht, 50 oder 60 plus, sondern fangen auch deutlich früher an. Und die dritte strategische Kernzielgruppe sind Menschen, die Angehörige pflegen. Wir nennen die Caretaker. Es gibt über 5 Millionen Menschen, die gepflegt werden müssen. Nur 1 Million davon hat einen Platz in einer Pflegeeinrichtung. Das heißt, das sind 4 Millionen Menschen, die von wenigstens einem nahestehenden oder Familienangehörigen gepflegt werden, in der Regel 2. Und dann kannst du es ja hochrechnen. Das heißt, allein auf diese 5 Millionen kommen dann ja nochmal 10 Millionen Menschen, die nach diesen 5 Millionen irgendwie mitschauen. Also das sind schon sehr, sehr große Zahlen und Zielgruppen. Und deswegen, und unsere Kampagne kommt jetzt Anfang März. Unsere neue Markenkampagne starten wir Anfang März. Haben wir jetzt sehr spezifisch geschaut für diese strategischen Zielgruppen auch Reasons to Buy, also Gründe, warum du diese Lösung nutzen solltest und auch bei uns nutzen solltest und sie zumindest mal ausprobieren solltest, herausgearbeitet. Und die sind auch die zentralen Punkte in den TV-Spots und den Kampagnen, die du ab nächster Woche dann überall in Deutschland sehen kannst. Bin schon sehr gespannt.
Du verbringst natürlich ein bisschen mehr Zeit im Gesundheitsmarkt als wir. Hast, na klar, wenn wir uns vorstellen, rezeptpflichtig, nicht rezeptpflichtig. Mhm. Was sind weitere Herausforderungen, die das CMO-Sein bei Doc Morris rapide anders machen als vielleicht auch Aufgaben aus deiner Vergangenheit?
Also einmal natürlich, dass die Märkte doch sehr unterschiedlich sind. Ja, also der Rezeptpflichtige Markt, das sind 55 Milliarden, die
in Deutschland,
die Online-Penetration liegt da aktuell unter 1% noch, das ist also genau, ne? Und es ist ja ein Service, den wir erbringen über diese Einlösung des E-Rezeptes. Und dann hast du das klassische rezeptfreie, aber apothekenpflichtige Geschäft, das sind circa 10 Milliarden, Nasenspray, Halstabletten, also alles, was man so kennt, da sind wir schon bei 30+% Penetration in dem Markt. Und dann haben wir natürlich auch noch Beauty Personal Care, also auch da gibt es ja viele Marken, die auch, ne, mit Apotheken verbunden sind, das sind nochmal 20 Milliarden und der ist auch online penetriert. Das heißt, diese Herausforderung ist einfach, wir können keine aktive Werbung für rezeptpflichtige Produkte machen. Das ist einfach striktweg verboten. Das heißt, du hast andere Mechanismen, du hast unterschiedliche Bedürfnisse.
Ist das in anderen Ländern auch verboten? In Europa?
Teils. Also, das ist unterschiedlich, aber grundsätzlich, ist dieses Bewerben oder aktives Anregen bei rezeptpflichtigen Sachen ist etwas, was ja nicht dem Standard-Marketing-Toolkit da irgendwie folgen kann, sondern da gelten sehr, sehr strikte und andere Regeln. Ist ja natürlich auch richtig, denn es geht um unser höchstes Gut, die Gesundheit, und da sollte man vernünftig mit umgehen. Von daher alle Werbemaßnahmen, die wir machen, es geht nie um die Produkte an sich, sondern es geht immer um den Service, den wir anbieten. Und da hat jeder die Freiheit, sich dafür zu entscheiden. Und wie gesagt, ne, wenn du ein E-Rezept hast, hat der Arzt dir das eben ja auch verschrieben. Und dementsprechend ist das abgesichert, dass da dann auch eine wirkliche Indikation hintersteckt.
Wenn ich jetzt höre, bei den rezeptpflichtigen Geschichten, dass da die Durchdringung erst bei 1% ist. Mhm. Eine Hälfte von mir sagt, das ist ja unfassbar, das ist ja ein unfassbares Potenzial, da können wir uns jedes Jahr irgendwie verdoppeln. Und die andere Hälfte sagt aber, naja, vielleicht gibt es aber auch Gründe, warum das so klein ist. Mhm. Was sind so die krassesten Faktoren, die dich auch vielleicht überraschen, warum es so schwer ist, aus 1% mal 4% oder 7% zu machen?
Also in der Vergangenheit war es einfach so schwer, weil es nur mit Papierrezepten ging. Das heißt, das Papierrezept musste ja per, ich nenne es jetzt mal gelber Post, uns zugeschickt werden, dort bearbeitet werden und dann bekamst du irgendwann deine Medikamente. Das haben immer auch Leute gemacht, aber das ist natürlich kein skalierbarer Prozess, gerade wenn du akut Medikamente brauchst. Du hast ja nicht mal die Zeit, das dann irgendwie zur Post zu bringen. Dann dauert es 2 Tage, dann dauert es. Also du musst es ja wirklich mehrere Tage bis zu einer Woche einplanen, bis die Medikamente bei dir sind. Und deswegen war das nicht so. Jetzt erwarten wir schon sehr starken Anstieg und Wachstum. Das wird nicht von 0 auf 100 gehen, muss man sozusagen. Aber wir sehen schon, dass wir da auch jetzt gerade ganz gut vorankommen, weil eben es zusätzliche Vorteile jetzt gibt und es eben so schnell geht. Und diese Hürde mit Papier und dauert, die sind einfach komplett abgebaut.
Ich glaube, ihr plant auch so ein digitales Rezeptmanagement zum Thema Folgerezept, wo man eigentlich, wahrscheinlich ist genauso die allererste Bestellung ist, die so kompliziert ist, App-Unterlagen, Erfahrung machen, sich trauen, das abzuschicken. Was sind da so die Kernfeatures vom Rezeptemanagement oder vom Folgerezept? Und wie macht ihr den Leuten das schmackhaft, das mal auszuprobieren?
Also auch da wieder über das Argument, spar dir die Zeit und spar dir den, ich sag mal, Arbeit, aber den Aufwand damit. Ich glaube, in dieser Situation pflegende Angehörige, du möchtest ja auch Zeit vielleicht mit der Person eher verbringen, als dass du da zu den Ärzten gehst. Das sind in der Regel ja Wartezeiten involviert. Manche Personen sind auch einfach nicht mehr so mobil oder nicht mehr so agil. Und da bieten wir eben an, das abzunehmen und eben sicherzustellen, wir nennen das Rezeptabo, sicherzustellen, dass wenn du ein Medikament regelmäßig brauchst, wir uns auch darum kümmern, dass das entsprechend in dem richtigen Abstand ausgestellt wird, eingelöst wird und dir dann die Medikamente so zugehen, dass du nie in eine Engpass-Situation kommst, sondern die Medikamente dann eben da sind, wenn du sie auch brauchst und da nie irgendwie ein Bruch drin ist. Darum kümmern wir uns dann im gesamten Prozess.
Ich glaube, bei deinen bisherigen Aufgaben hattest du teilweise vielleicht auch jüngere Zielgruppen. Ich habe mal in einem anderen Interview gehört, dass auch für dich in der jetzigen Arbeit auch Printpost noch ein wichtiger Hebel sind. Wie sieht so eine Printkampagne aus? Was steht da drin? Und kann man da noch irgendwie innovativ sein? Oder ist das im Grunde das Gleiche wie vor 10 oder 20 Jahren?
Also da würde ich schon sagen, das ist das Gleiche wie vor 10 oder 20 Jahren. Wir verschicken eben ja Briefe oder Postkarten. Aber in der Tat, es ist eine sehr direkte Ansprache, die auch vor allem von unseren Bestandskunden geschätzt wird. Wir haben sogar auch noch Katalogkunden. Das sind sehr, sehr treue Kunden. Ich weiß, alle anderen, auch gerade aus der Foodindustrie, sind jetzt voll digital gegangen. Wir haben auch noch 2-mal im Jahr einen kleinen Printkatalog, weil eben wir eine derart breite Zielgruppe haben. Also wir haben halt alles vom Kinderhustensaft bis eben zu Leuten, die auch deutlich über die 80 sind, die regelmäßig Medikamente brauchen. Und dementsprechend breit sind wir und werden wir auch erstmal im Marketingmix aufgestellt bleiben.
Wenn wir uns jetzt mal heimlich in deine interne Strategieprese für 2025, 2026 reinsetzen und dir zuhören, wie du Doc Morris zum weiteren Erfolg verhelfen möchtest, was würde da noch drinstehen, über was wir jetzt noch nicht geredet haben?
Einbindung von AI, das große Schlagwort, aber und eben auch einfach nicht mehr wegzudenken und nicht mehr wegzudiskutieren oder wegzuignorieren. Das heißt, das steht natürlich ganz oben auch groß mit auf der Agenda. Der X-Wachstum, ganz klar, aber natürlich auch das profitable Betreiben unseres jetzt mal klassischen transaktionalen E-Commerce-Geschäftes Und du hattest ja auch gesagt, Doc Morris, und sie ist bei einer Online-Apotheke. Das ist auch so, das würden auch so meine Patenkinder sagen, was macht die Dorit? Früher habe ich Kleider verkauft, mit ihrer Aussage. Jetzt bin ich in der Online-Apotheke. Wir haben aber eine größere Mission. Also unsere Mission ist Health in One Click. Das heißt, wir sind gerade verstärkt dabei, diesen Ökosystemgedanken jetzt anzufangen, auch größer zu denken. Die Teleklinik ist Teil, also das Thema Telemedizin damit auch ja auch Teil schon unserer Unternehmensstruktur. Aber das geht ja so viel weiter. Denn das, was ich auch immer sage, wir setzen an, wenn jemand schon krank ist. Wir helfen im ersten Schritt beim Gesundwerden. Aber was ist denn mit dem eigentlich erstmal gar nicht krank werden, sondern gesund bleiben? Also die ganzen Themen Prävention sind Dinge, wo wir sehr stark gerade reinschauen, und aber auch Adhärenz, also das richtige Einnehmen von Medikamenten zum Beispiel. Das waren auch so, da habe ich ganz große Augen gekriegt. Ich muss sagen, Gott sei Dank, ich bin bisher sehr verschont gewesen in meinem Leben, viele Medikamente nehmen zu müssen. Von daher habe ich mich nie mit Wechselwirkungen und was dann wie und wenn du die Tablette mit Wasser, Milch, Kaffee oder so, dass die teilweise überhaupt nicht wirken. Ja, und diese, ich sag mal, Aufklärungsarbeit und dieses Sicherstellen, weil bei einigen Medikamenten ist es nicht egal, ob du sie um 10 oder um 10.30 Uhr nimmst, sondern du musst sie wirklich in einer gewissen Stundentaktung über den Tag verteilt nehmen. Du musst daran denken, du musst es regelmäßig machen, du musst es mit der richtigen Flüssigkeit vorm Essen, nach dem Essen. Und das ist halt je nach Krankheitsbild auch echt kein Spaß. Und da eben zu schauen, was kann digitale Lösungen, digitale Assistenten, Agents da auch unterstützen, dass Leute an ihre Medikamente denken, aber auch präventiv Dinge tun, damit sie erst gar nicht krank werden. Das ist unsere Ambition im nächsten Schritt, wirklich Health in One Click, also Gesundheit ganzheitlicher zu denken und eben auch anzubieten und nicht nur die Apotheke zu sein, wo du ein Rezept einlösen kannst oder dein Nasenspray kaufst.
Ich habe dich kennengelernt natürlich auch eher so im Zuge von Pull-Marketing, Suchmaschinen-Marketing, da hast du auch eine große Expertise drin, aber gibt wahrscheinlich oder gibt ja auch ganz viele andere Kanäle. Gibt es so eine Art Lieblingskanal von dir, wo du sagst, immer wenn du irgendwie im Marketing zu tun hast, freust du dich, wenn jetzt ein Termin zu dem Kanal ansteht?
Oh, du, also ich muss ehrlich sagen, klar, als Marketier und wenn du für die Budgets verantwortlich bist, sind natürlich die organischen Kanäle, Stichwort SEO, aber auch CRM, natürlich das, was zumindest mal Budget und Effizienzen und diese ganzen Themen, da ist natürlich ein Hauptaugenmerk drauf. Ich meine, E-Commerce funktioniert nicht ohne, wie du es nennst, Pull-Marketing. Das heißt, wir machen natürlich auch Google Shopping. Ich bin sehr, sehr zufrieden auch weiterhin, vor allem mit der Zusammenarbeit mit Google. Das ist halt ein Partner über die Jahre geworden und das gehört einfach, ist Teil des Geschäftes. Was jetzt neu auch für uns als Unternehmen natürlich dazu kam, war das App-Marketing. Denn das E-Rezept und das ganze Angebot geht ja nur mit der App. Das heißt, das ist jetzt schon so ein bisschen so ein neuer Kanal geworden fürs gesamte Team und da auch für mich, auch aus der Zeit bei ProSieben. Ja, da gab es auch das ein oder andere App-basierte Business oder App war auch Teil. Aber so viel mit App habe ich mich noch nie beschäftigt wie jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr. Ich muss aber auch sagen, und ich bin mal sehr gespannt, wie die Resonanz auch auf die neue Kampagne jetzt ist ab nächster Woche, dieses Thema wirklich gutes Brandmarketing zu machen und eine Story zu haben, Narrativ zu haben und die Marke nach vorne zu bringen, das ist schon was, was mein Herz höher schlagen lässt.
Ich habe vorhin natürlich auch mitbekommen, dass du gesagt hast, bei Halstabletten, Nasenspray ist die Online-Durchdringung teilweise höher. Kannst du uns nochmal durch die zwei, drei größten Saisons des Jahres führen? Also wahrscheinlich im Herbst, Winter sind es dann genau die Erkältungen, aber ist das dann auch im Frühjahr auf einmal weg oder welche Saison kommt dann im Frühjahr? Was sind so die großen
Allergie!
Themen?
Die Pollen, sie fliegen jetzt schon. Das fängt jetzt schon an. Du kannst also sagen, du kommst von der Wintererkältungszeit jetzt über den Karneval, wo ja auch der eine oder andere mit Sicherheit eine verschnupfte Nase nach Hause tragen wird. Kommen wir also jetzt über diese Karnevalswochen dann rein. Die ersten Frühblüher sind ja schon polligst unterwegs. Und dementsprechend fängt dann die Allergiesaison an. Im Bereich Sommer sind natürlich Hautpflegeprodukte, Hautirritationsgeschichten immer auf dem Vormarsch. Also das ist das ganze Thema Sonnenschutz, Hautpflege nochmal ein ganz anderes. Und ja, dann geht es in der Regel auch schon über. Ich meine, Allergie ist was, was ja auch viele, ne, wo wir jetzt sagten, auch dauerhafte Erkrankung, die du nicht mehr los wirst, was viele Leute auch große Teile des Jahres beschäftigt und nicht nur in der Frühblühersaison. Also wenn du irgendwie Grasallergie oder so hast, hast du ja ein ganzes Jahr mit Spaß. Und dann rutscht es in der Regel über die Apotheke für den Sommerurlaub. Auch schon dann wieder in die erste Erkältungszeit im Herbst und dann Grippe. Wir hatten jetzt im Januar, Februar ja bis zu 9 Millionen gemeldeten Leute, die die obere Atemwegserkrankung und Grippe und solche Sachen hatten. Also Deutschland hat ja geschnuft bis zum geht nicht mehr die letzten Wochen. Und das ist dann so Dezember, Januar sind da so die schlimmsten Monate. Aber ich kenne auch ehrlich zu sein niemanden, der nicht in den letzten Wochen Influenza oder einen grippalen Effekt oder irgendwas hatte. Also ich hatte das Gefühl, es waren wirklich alle einmal
Ja.
krank.
Ich bin ganzjährig chronisch an schlechten Witzen erkrankt, aber da habe ich bei euch im Angebot leider noch nichts gefunden. Apropos Stärken oder gesund bleiben, wie würdest du sagen, was sind so Stärken, die Dorit Posdorf hat, die sie gut für den, na, die man für den Job mitbringen muss? Und wie trainierst du deine Stärken?
Ich glaube, ich habe mittlerweile einen sehr guten Ruhepuls.
War das mal anders?
War früher, ja, das war früher oft anders. Ich glaube, mittlerweile habe ich einen ganz guten Ruhepuls. Ich habe in der Tat auch einen sehr niedrigen Puls. Ich habe mich sehr viel, meine Mutter hat eine schlimmere Herzerkrankung und da macht Puls und sowas macht da ja, ein Riesenunterschied. Von daher habe ich jetzt in der Tat auch öfter mal meinen eigenen Puls gemessen und das nicht nur beim Sport. Und ich habe, denke ich, einen ganz guten Ruhepuls. Braucht man auch, weil so viel Aufregung und so viel Veränderung und so viel auch Agilität von uns allen gefordert wird. Ich glaube, wenn man da sehr schnell schlecht schläft, sehr schnell nervös wird oder einem alles auf den Magen, dann glaube ich, wird man auch mit dem Druck, der da einfach im Kessel drin ist, schwierig fertig. Ich tue aber auch aktiv was dafür. Im Sommer findest du mich sehr, sehr viel, auch abends, wenn es dann länger hell ist, gerne im Garten. Also ich bin ja eine große Hobbygärtnerin. Du kriegst also auch im Sommer, wenn du mal vorbeikommst, einen frischen Salat aus dem Garten. Vielleicht nicht den Salat, aber die Tomaten und die Gurken. Also das ist so was ich als Ausgleich auch brauche. Und ich mache ja schon seit Jahr und Tag eigentlich sehr viel Sport und bin vor 1,5 Jahren auch so ein Yoga-Fangirl geworden. Das hätte ich davor kategorisch abgelehnt, dass das mich mal jemals packt. Aber Yoga und auch Atmen, ich kann es jedem wirklich nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren.
Das ist spannend. Ich überlege gerade, ich kenne dich ja schon ein paar Jahre. Ich muss mal in mich gehen und gucken, ob ich da sozusagen schon ein Impact gesehen habe auf die Art und Weise, wie ich dich kennenlerne. Aber ich würde zumindest sagen, es gibt einen Trend, so wie du es erzählt hast, ins schneller wieder zur inneren Mitte finden. Und wahrscheinlich ist das dann auch, ne, das, weswegen man dann irgendwann nicht mit 19 CMO wird, sondern dass einfach so dieses sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wahnsinnig wichtig ist, um irgendwie so ein großes Schiff irgendwie auch Stück für Stück in die richtige Richtung zu schieben. Du hast eben Gurke und Tomate erwähnt. Viele wissen nicht, dass das keine Gemüse sind, sondern Früchte. Beides sind beides Beeren. Ja, also sowohl eine Gurke als auch eine Tomate sind Beerenfrüchte. Das nur mal so nebenbei. Frage, die auch noch ins Private geht und eine, die aber noch zum Thema Dogma. Ne, mach ich erst die Dogmaus-Frage zuerst. Ich hoffe, dass es aus deinen internen Analysen oder Reports irgendwelche Learnings gibt, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja also sowas, also Sachen, die einen erschrecken oder über die man lacht, wenn man die lernt, aber die man halt in den Zahlen ablesen kann. Und die können entweder so sein, dass man sagt, das hätte ich ja so nie erwartet, oder dass man sagt, so ja, okay, das ist einfach genauso, wie wir es erwartet haben. Fällt dir dazu eine Anekdote ein aus deinen letzten 12, 13, 14 Monaten?
Also für uns war natürlich die gesamten RX-Zahlen jetzt, dadurch, dass es was Neues ist, war es jede Woche eine neue Erkenntnis. Das muss man einfach so sagen, weil wir überhaupt gar keine Erfahrungswerte hatten. Und klar, du hattest es angesprochen mit den jüngeren Zielgruppen, dass Print so gut funktionieren kann, Outbound-Calls so gut funktionieren. Das wusste ich schon von Outfittery, aber das ist auch etwas, was wir machen. Und was sich bestätigt hat, ein Loyalitätsprogramm ist immer eine gute Sache. Also das sehen wir auch jetzt wieder. Und eben diese, doch, wenn du in einer Apotheke bist, die Möglichkeit zum Cross-Sell. Also, dass wenn du eine Bestellung machst, du in der Regel auch ein zweites Produkt einfach brauchst. Und sei es nur wirklich sowas Banales wie, du kaufst ein Nasenspray, das heißt, du hast eine wunde Nase, das heißt, du wirst auch eine Nasensalbe brauchen können, damit du nicht mit so einer roten Knolle dann durchs Leben läufst. Und das, würde ich sagen, war jetzt nicht so überraschend wie Windeln und Bier, aber da gibt es schon Dinge, ja, die sich einfach bestätigen, dass du bei dem einen Medikament einfach auch das zweite gleich mitkaufst, und da setzen wir natürlich dann auch an.
Stell dir vor, du hättest ein Consultant oder Consultin, die ein Problem für dich garantiert löst. Also wirklich, brauchst es nur auszusprechen und dann wird's gelöst. Welches Problem wäre das und wie viel wärst du bereit dafür zu bezahlen?
Wir haben eine Menge Themen. Da ist leider so nicht nur das eine. Ich meine, wir sind nach 25 Jahren natürlich auch schon ein ziemlich durchoptimiertes Unternehmen. Wir sind ja nicht erst mal gerade 2 Jahre im Geschäft. Klar, wenn jemand eine Zauberformel hätte, mir noch mehr organischen Traffic, sei es SEO zum Beispiel, zu bescheren, das würde mein Herz höher schlagen lassen und das würde ich mir auch einiges kosten lassen.
Einfach top of mind zu sein, wenn es darum geht.
Ja, in der Suche einfach.
Rezepte. Das ist auch wirklich schwer. Also ich habe auch keine chronischen Krankheiten, von denen ich jedenfalls weiß, aber ich komme vom Arzt, dann habe ich ein Rezept. Dann gehe ich unten im Haus in die Apotheke und da habe ich's. Und da, wenn ich bei, also ich habe bei Doc Morris jetzt auch ein paar Mal bestellt, aber dann waren es leider auch in meinem Fall dann eher so diese Klassiker, meine Reiseapotheke zusammenstellen oder eine Neugeborenenapotheke zusammenstellen. Und da haben so Apotheken vor Ort natürlich schon viel, viel Vorteil, weil man einfach oft auch direkt dran vorbeiläuft. Gibt's da auch so eine Art, also sagen die, Mensch, toll, wir wollen alle, dass die Menschen gesund sind, dass wir können auch zusammenarbeiten, oder ist das schon ein hartes Tauziehen mit den Apotheken, die vor Ort auch wirklich präsent sind?
Nee, das ist, also ich meine, Wettbewerb belebt das Geschäft und ich sehe es gar nicht so sehr als Wettbewerb. Ich sehe uns gemeinschaftlich in der Pflicht, diese flächendeckende medizinische Versorgung oder Versorgung mit Medikamenten sicherzustellen. Und es gibt einfach Gebiete, da ist die nächste Apotheke nicht gerade unten und es gibt eine Menge Menschen, die können auch nicht mal einfach eben so zum Arzt. So, das ist so das eine. Es gibt aber auch Situationen, wo eben Medikamente nicht vorrätig sind oder wo du das für jemand anderen einlösen willst. Also ich glaube, ja, es ist weiterhin so und es wird auch immer so bleiben. Ne? Du kommst und hast es und gehst eben runter und holst es dir. Da machen wir uns jetzt auch nicht bange irgendwie, das ist auch absolut okay. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Anwendungsfälle, wo wir ja wirklich was haben, was einfacher ist. Ja?
Arbeiten ist nicht alles, Dorit. Ja, du hast schon selbst gesagt, dein Ausgleich ist der Garten. Wir hatten schon den einen oder anderen Videocall über die Jahre und mir war immer aufgefallen, dass es in deinem Hintergrund schön aussah. Also dein Interior, dein Innendesign fand ich, ist mir immer aufgefallen. Aber immer Sachen, die ins Auge gefallen sind.
Oh, das ist ja lieb. Dankeschön.
Ist das jetzt irgendwie ein Zufall oder ist auch Interior so ein Hobby von dir? Was sind so Themen, die vielleicht außerhalb des Gartens und außerhalb von Doc Morris interessieren und wo du gerne Zeit verbringst?
Nee, da triffst du schon einen Punkt. Also ja, Interior Design ist etwas, womit ich mich beschäftigen kann. Ich liebe Farbe. Auch ja in der Kleidung, jetzt vielleicht heute nicht, aber in der Regel, ich liebe einfach Farbe, ich liebe Formen, ich liebe Bilder Und ja, dementsprechend kunterbunt sieht es auch in der Tat bei mir aus. Ich mag sogar Pink. Ich habe also auch ein pinkes Zimmer, wo ich einfach mal Pink ausgelebt habe. Aber auch Sachen umzubauen, umzudekorieren, eine neue Tapete zu machen, neue Vorhänge. Also ich kann mich da schon dran halten. Ja, also mir macht das echt richtig, ja, Spaß. Und dann aber auch das so ein bisschen so ein Mix zu machen. Ich bin oft auch auf Flohmärkten oder bei eBay Kleinanzeigen sogar unterwegs. Also es muss jetzt auch nicht irgendwie das Teure von irgendeiner Messe sein. Ich habe sehr, sehr viel alte Sachen, auch die ich aus der Familie geerbt habe.
Hast du so einen Lieblingsstil?
Ja, Gründerzeit bei mir, ne? Also schon sehr, sehr alt, Gründerzeit und Jugendstil, und das versuche ich zu kombinieren, dass du da nicht in so einem Mausoleum wohnst, weil wenn du das natürlich genau so einrichtest, dann hast du das Gefühl, ja, du bist irgendwie im Museum, das wäre jetzt auch nicht meins, aber da einen guten Mix zu finden und auch diese, jetzt mal die alten Erbschätzchen zu kombinieren mit was wieder auch Farbe und Modernität reinbringt, da kann ich mich dran halten. Das ist richtig. Das hast du gut am Hintergrund abgelesen.
Ja, doch, doch. Also da geht immer so, ging immer so die ersten Blicke, weil auch, wie du gesagt hast, ne, Farben teilweise hast du auch sehr starke Farben im Hintergrund gehabt, auch dunkle Farben mal. Also immer so, dass man auf jeden Fall auch hingeguckt hat. Okay, toll. Da habe ich das zumindest auch mal gelöst. Also das war sozusagen auch nur eine private Frage an dich. Dorit, dann hab ganz lieben Dank.
Meine Güte, ging das wieder schnell.
Ja, über 40 Minuten. Ich habe dich beruflich als wahnsinnig engagiert kennengelernt und ich weiß, dass gerade das Health-Thema auch kein Selbstgänger ist. Umso mehr Respekt für deine Erfolge und vor allem vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Ich weiß, dass du sozusagen auch vor 9 und nach 18 Uhr viel zu tun hast beruflich. Insofern umso mehr vielen Dank, dass du zum Podcast gekommen bist. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg.
Vielen lieben Dank, Christoph. Nochmal danke für die Einladung. Und das, was jetzt noch fehlt, ist der nächste Termin zum Kaffee trinken.
Den machen wir gleich offline, wenn der Podcast aus ist. Das war Dorit Postdorf, CMO bei der Versandapotheke oder Online-Apotheke, was dir lieber?
Ah, ich würde schon sagen, online.
Online-Apotheke. Doc Morris, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dir auch, denn sonst würdest du diese abschließenden Worte nicht mehr hören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Dorit
und von Christoph. Tschüss.
Tschüss.